Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Guten Morgen, ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, denn wir kennen ihn alle. Er hat den Humor einer ganzen Generation geprägt. Viele können seine Gags auswendig bis heute. English for Runaways, Dänen lügen nicht, Kleinhirn an Großhirn und so weiter. Sie wissen, wer es ist. Er gibt nur selten Radiointerviews. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Otto Waalkes, herzlich willkommen.
Dankeschön für den freundlichen Empfang. Ist ein bisschen früh heute Morgen, aber was soll's. Wir kommen schon zurecht. Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen heiser. Ich war nämlich eine Woche in Berlin. War im Synchronstudio, habt ihr den Grinch synchronisiert, eine Woche lang. Der kommt nämlich zu Weihnachten in die Kinos.
Und der klingt jetzt so heiser, der arme Grinch?
Der Sohn, der klingt er nicht. Das war noch Zeit, ich habe 12 Jahre den Sid gesprochen. Manni Diego, wo seid ihr? Und jetzt plötzlich muss ich den Grinch synchronisieren. Das ist natürlich das entgegengesetzt Persönlichkeit. Ich werde ihn Weihnachten stehlen. Das ist völlig anders. Und das habe ich intensiv durchtrainiert und durchgesprochen jetzt eine Woche lang. Deswegen hänge ich so ein bisschen durch. Ich hoffe, das stört nicht so sehr.
Nein, wir werden deine Stimme schonen, denn wir haben ja auch viel Musik und wir haben genug Zeit. Und kürzlich hat Otto zu seinem 70. Geburtstag eine große Otto-Biografie vorgelegt. Darüber werden wir heute reden. Und er hat auch seine Gitarre mitgebracht. Ich freue mich auf 2 Stunden mit Otto.
Wunderbar.
HR1, genau meins.
Meistens sitzen wir hier in der Sendung bei einer guten Tasse Kaffee. Für Otto gibt es schwarzen Tee mit Honig.
Und Milch.
Und dazu habe ich jetzt auch noch besorgt schwarze Schokolade,
dunkle Schokolade.
Können wir gerne anbrechen. Ja. Das eine hat aber 99% Kakao. Das ist was für Männer, glaube ich, oder?
Ja, ich weiß nicht. Ich will mal ein Stück probieren.
Also die andere hat 80%.
Dann das ist doch wesentlich.
Kannst du die nehmen? Ja. Das ist die 80%ige.
Hervorragend.
Man sagt, dunkle Schokolade macht glücklich. Passt das bei dir?
Ich bin auch ohne Schokolade. Ich kann auch ohne Schokolade sehr glücklich sein. Ich kann auch ohne Alkohol sehr fröhlich sein. Ich weiß nicht. Schokolade macht mich schon sehr glücklich.
Ja.
Ich auch nicht. Und vielleicht hilft da Schokolade. Ich bin schokoladensüchtig.
Ja. Und der Ostfriesentee ist auch wichtig, ja?
Das ist das Einzige, was mich richtig glücklich macht, der Ostfriesentee. Weil es so traditionell bei uns auch immer gepflegt wird, die Teestunde schon seit meiner Kindheit. Immer. Damals zu meinen Eltern, einmal um 11, einmal um 3. Friesische Tradition, die Tee aufgießen und so weiter, die ganze Prozedur, dann mit der Sahne, die oben drauf gelegt wird und vorher den Candy noch in der Tasse lassen, dann wird der Tee aufgeschüttet, dann kommt der Rest Fett von der Milch noch, der wird dann noch mit einem speziellen Löffel eingegossen und dann wird gegen den Uhrzeigersinn wird eingegossen, damit die Zeit stehen bleibt.
Gegen den Uhrzeigersinn, ja. Es hat was von Philosophie, ja?
Nur. Das ist ein wunderschönes Ereignis.
Du lebst ja schon seit vielen Jahren in Hamburg, aber bist trotzdem noch sehr heimatverbunden. Wie oft bist du?
Ich bin oft in Emden, weil in Emden steht ja auch mein Museum, das Otto-Hus. Das ist ein Museum. Das ist ein altes Haus im 17. Jahrhundert. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren, ist mir erstmal zur Verfügung gestellt worden. Und da unten ist so ein kleiner Mörtchen, da kann man kleine Ortifanten kaufen. Und ein Stockwerk höher ist dann so mein Lebensweg und mein Lebensgang. Da ist dann so meine ersten Kaugummis, meine ersten Bartstoppeln. Und da drüber ist ein ganz kleines Kino. Da zeigen wir dann kleine Shows und bunte Videoanlagen.
Was liebst du an den Friesen?
Es ist Friesen. Ich bin in Friesland geboren. Ich bin da 20, habe da 20 Jahre gelebt. Meine ganze Jugend habe ich da verbracht. Freunde, Klassenkameraden, meine gesamte Kindheit. Das verbindet natürlich. Allgemein, ich fühle mich da sehr wohl zu Hause. Man kennt mich noch mehr als hier. Also in Rest Deutschland, ja. Österreich, Schweiz. Aber ja, kaum möglich. Ja, aber es ist wirklich so. Das Tolle, als ich auch in einer Band gespielt habe, ich hatte so einen besonderen Status, merkwürdigerweise, als 14-, 15-Jähriger, weil ich ja doch nicht bekannt wurde. Und man grüßt sich und man kennt sich und plötzlich kommst du in eine Großstadt, wo einen normalerweise keiner kennt und wundert man sich. Und den Zustand habe ich jetzt wieder hergestellt.
In Friesland grüßt man auch jeden auf der Straße, wenn man auch irgendwie
sowieso.
Mit jedem
und
zweiten Verwandten ist.
Immer mit Moin. Das heißt auch schönen guten Morgen, schönen guten Mittag, schönen guten Abend.
Aber der Friese an sich gilt doch eher als maulfaul.
Das kann man nicht sagen.
Stimmt, das ist ein Klischee.
Man stößt auf Unverständnis manchmal durch den Dialekt. Denn wir sprechen ja wirklich ernsthaft das Plattdeutsch. Ne? Aber Friesisch ist ja, das kann man auch gleich erlernen. Otto Haus, das Haus wird dann zum Hus. Und die Maus wird zu Mus.
Ne?
Und das Auge beim Umlaut AU wird dann zum langgestreckten O. Also Auge ist Och. Unser auch Stielauge ist dann lange Och. Also das kann man erlernen. Das ist nicht schlecht.
Und der Friesenjunge ist inzwischen sowas wie die inoffizielle Nationalhymne geworden?
Das stimmt allerdings. Warte mal, das ist ein Stinksong. Den habe ich natürlich eigentlich immer noch. Das war nämlich witzig. In Wacken bin ich aufgetreten.
In Wacken?
Ja.
Aber das ist doch so ein richtig hartes
Hardrock, Heavy Hardrock Metal. Hat doch, ja, wirklich gut. Gute Leute. Und jede Menge Leute. Und gute Musiker aus aller Welt.
Hörst du
die
Hardrock?
Mich, wenn ich muss. Aber dann habe ich dann diesen Song gespielt. Ihr trinkt Kaffee, ich trinke Tee bei mir. Die Frühstückseier. Weiter kam ich nicht. Das haben die alle mitgesungen.
Alle? Gesungen. Die Hardrock-Fans?
Ja.
Echt?
Das ist klasse. Und es und waren immer mehr, weil das waren 30, 40, plötzlich waren 70.000. Und die anderen, waren ja 80, da waren ja 10 Bühnen oder wie viele Bühnen. Und da kamen die Leute alle zu uns rüber, die wundern sich, was da gesungen wird. Und die englischen und norwegischen Rockmusiker, who the fuck is Otto?
Kennt, jetzt fällt die Gitarre schon bald runter, kein Problem. Kennt Sting denn diese Version eigentlich?
Ja, das ist mein größter Fehler meines Lebens. War Sting hatte mich eingeladen, im Stadtpark in Hamburg mitzuspielen, seinen Song. Und ich habe mich nicht getraut.
Du hast dich nicht getraut?
Aber es ist auch schon lange her. Also schon
20 Jahre, 20 weil Jahre du so hohen Respekt hast vor Sting?
Ja,
oder
ja, was? Ja. Ich kannte Sting, ich kannte ihn ja. Wir kannten uns von Konzerten. Und ich habe mich nicht getraut. Ich weiß es nicht.
Okay.
Das tut mir jetzt noch leid.
Bist du eher schüchtern?
Da war ich sehr schüchtern. Schüchtern bin ich sowieso immer gewesen, aber...
Okay. Du hast dir gewünscht, die Originalfassung, Englishman in New York.
Ach, die habt ihr da? Ja, lass
die
mal
hören. Die haben wir da, die hören wir jetzt. Ja. Was magst du an dem Original?
An dem Original mache ich natürlich der Schlagzeugton in der Mitte, das Saxophon, die Klarinette, Sting natürlich vor allen Dingen. Und das Arrangement ist einfach wunderbar.
Für Otto, Englishman in New York.
Dankeschön.
Otto Waalkes hatte eine recht behütete Kindheit. Sein Vater war Malermeister, seine Mutter Hausfrau. Sie war sehr religiös. Das Tischgebet gehörte zum Alltag. War deine Mutter oft streng oder eher liebevoll?
Strenggläubig war sie.
Strenggläubig.
Mit mir war sie nicht. Meine Eltern waren sehr gutmütig zu mir. Aber eben solche Sachen wie eben, was meine Mutter sehr weltlich entschieden, eben draußen Musik zu machen oder eben auf der Straße zu sitzen mit Freunden und dann mit der Gitarre irgendwelche Lieder zu singen, das gefiel ihr gar nicht. Das war dann eher zu weltlich und auch als leicht als Sünde bezeichnet. Und dann wurde ich reingeholt. Und mein Vater mit seiner weltlichen Ansicht war natürlich dagegen, hatte eigentlich gar nichts dagegen.
Du hättest fromme Lieder singen sollen, oder? Das hätte ihr
gefallen. Ja, aber auch Kirchlieder in der Öffentlichkeit. Lieder in der Öffentlichkeit, öffentliches Amüsement, wie auch Kirmes oder Kino oder so. Das war sehr, sehr strenge Baptistin, empfand das eben. Und dass ich dann später während meiner Karriere da das Salbader der Predigten, wie zum Beispiel Theo, wir fahren nach Lodz.
Ja, wunderbar.
Als ich neulich in meine Musikbox blätterte, stieß ich auf folgende kleine Zeile. Theo, wir fahren nach Lodz. Was wollen uns diese Worte sagen? Da ist von einem Menschen die Rede, von einem ganz bestimmten Menschen. Nicht Herbert, nicht Willi, nein, Theo ist gemeint. Aber um welchen Theo handelt es sich? Handelt es sich um jeden Theo in uns allen? Jeder Theo, der in so wunderbaren Worten vorkommt wie Theologie, Theo dran, Theo der Kaffee. Und an diesen geheimnisvollen Theo ist eine Botschaft gerichtet. Und wieder, Theo, ja. Und das hat meine Mutter mir sehr übel genommen. Ja, die Gemeinde hat ihr das gesagt. Was macht denn die Junge? Das passt uns ja. Und dann habe ich mich bei der Gemeinde entschuldigt, musste ich dann für mich entschuldigen. Habe ich gerne gemacht. Ich entschuldige mich ja gerne.
Warst du als Kind auch schon so aufgedreht wie später, wie man dich so kennt?
Ja, das kann schon sein. Ich wurde immer nur von allen gebremst, das sage ich später, auch von den Lehrern. Aber wenn ich an meine Schule denke, das war ja früher auch so in dieser Schule, da war auch so Alkoholexzesse, Drogenmissbrauch und so. Und die Schüler waren auch nicht besser. Aber es war eben schon anstrengend. Wir haben eine schöne Zeit da erlebt. Das war schon alles sehr brav und ordentlich bei uns.
Okay, heute würde man sagen, der Kleine hat ADS und geht mit dem zum Arzt?
Kann schon sein, ja, deswegen war ich habe die Arztbesuche verpasst, schade. Vielleicht, aber es hat ja irgendwie geholfen, das war ja ein guter Weg.
Vielleicht wärst du nie so kreativ geworden, wenn man dich damals irgendwie schon mit Medikamenten beruhigt hätte.
Kann schon, hat es versucht auf andere Art, aber es ist nicht gelungen.
Wann hast du deine erste Gitarre bekommen?
Die erste Gitarre mit 6, das war eine kleine Ukulele, aber 6 Seiten schon. Ich habe mir die Akkorde selbst rausgesucht und habe dann versucht, irgendwelche Lieder zu singen. Zu der Zeit Rock'n'Roll oder Fats Domino oder so. Roy Orbison, Sweet Dream.
Okay.
Die ersten Lieder gingen so. Sweet Dream, Baby, Schalalala. Und solche Dinge haben wir da gemacht.
Ja. Okay, und das war dann die erste Band?
Das war die erste Band, die Rustlers. Und da wurden nur Beatles-Sachen und sowas gespielt. Und Kings, was gerade so aktuell war. Michelle Mabes oder Michelle. Sans les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. Habe ich bis dahin nicht verstanden, aber bis ich Französisch hatte, wusste ich, ach so, these are words that go together well. Das ist die Übersetzung gewesen. Und wir haben alles gespielt, was da gerade lief.
Deine Mutter dann okay? War sie dann stolz auf dich? Der Junge steht auf der Bühne.
Auch da noch nicht so ganz überzeugt. Sie war noch nicht so ganz überzeugt, denn ich habe zum Tanz gespielt. Zum Beispiel zum Tanztee. Wir waren ja beliebteste Amateurband von Ostfriesland, wenn wir auftraten, gerade wir 100, wenn wir nicht auftraten, kriegen wir 200, so ungefähr. Aber mein Vater, der war oft zu Besuch. Und später hat sich dann nach Hamburg, bin ich dann nach Hamburg gegangen. Nach dem Abi habe ich dann, meine Eltern wollten gerne, dass ich Amtmann werde in Emden, aber dann bin ich nach Hamburg gezogen und habe da Kunst studiert. Auf der HFBK, Hochschule für Bildende Künste, habe ich dann Kunst studiert. Die nahmen zu der Zeit leider nur, ich wollte eigentlich Grafik machen und freie Kunst studieren, aber die nahmen nur Kunstpädagogen auf. Da musste ich also auch noch zum Pädagogischen Institut und so weiter. Entwicklung des westeuropäischen Schulwesens seit Beginn des 16. Jahrhunderts und so weiter. Den ganzen Wahnsinn habe ich durchgemacht und natürlich eine Klasse besucht von Professor Dr. Thiemann und Professor Dr. Hausner. Da konnte ich so ein bisschen mal die Technik der alten Meister studieren.
Über deine Arbeit als Künstler reden wir später noch ausführlich.
Ach so.
Otto Walkes in HR1.
Wirklich?
HR1 Talk.
Und an dieser Stelle erfüllen wir gerne unserem Gast einen Musikwunsch. Damit sind wir so bei der wichtigen Identitätsfrage von damals, oder? Stones oder Beatles?
Ich habe alles gern gehört, alles was spielbar war für mich, was ich übertragen konnte, um mit der Band damit auftreten zu können. Ich habe die Beatles gern gehört, die Stones habe ich natürlich gern gehört.
Gewünscht hast du dir was von den Beatles, nämlich Yesterday.
Yesterday, oh, das kann ich ja. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Ich kann natürlich eine deutsche Version davon singen. Gestern Tag, all mein Trübsal in der Ferne lag. Sieht nicht aus, als ob sie bleiben mag. Oh ja, das liegt an gestern Tag. Why she, warum sie entwich, weiß ich nicht. Sie nix viel sagt, she doesn't say, I said, ich sprach. Manch Ding dumm, sehn mich drum nach gestern Tag. Gestern Tag, Liebe war schön, als ich oben lag. Meine Frau mich nicht mehr leiden mag. Oh, hör mich auf mit gestern Tag.
Dir ist auch gar nichts heilig, oder?
Tut mir leid, komm nicht wieder vor.
Was liebst du an diesem Titel?
Am Titel liebe ich, dass diese Geigen dazu kamen und die wirklich sofort erst beim Geigenquartett da wunderschön stimmig mit dem Gesang ein Wunderwerk vollbracht wurde und ich es auch auf der Bühne spielen konnte. Nur die Gitarre und dann plötzlich auch noch die Geigen dazu. Das war einfach herrlich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dann hören wir jetzt das Original. Für Otto.
Ach, ihr habt Yesterday. Alles da, hier.
Yesterday für Otto.
Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say.
Der HR1 Talk mit Otto Walkes, er hat gerade schon erwähnt, eigentlich wollte er Künstler werden, Kunsterziehung wäre auch in Ordnung gewesen und eigentlich waren die ganzen Auftritte am Anfang eher dazu da, einfach nur sein Studium zu finanzieren, aber der Malerei ist er immer treu geblieben. Das konnte man dieses Jahr auch schon in Frankfurt sehen, da gab es im Museum Caricatura eine Ausstellung und man konnte sehen, der kann tatsächlich was. Die ganze Technik hat er drauf, von den alten Meistern bis zu Pop-Art-Künstlern wie Roy Lichtenstein, alle Stilrichtungen, immer mit so einer Prise Ironie. Fast überall steckt ein kleiner Ottifant zum Beispiel. Wie wichtig ist das Malen für dich heute?
Naja, das habe ich immer schon begleitet. Ich habe früher viel gezeichnet, ich habe viel gemalt und während meines Studiums bin ich in meinen kleinen Clubs aufgetreten, um mein Studium zu finanzieren und da ist mir das Mikro runtergefallen. Ich wollte ernsthaft Folklore machen, aber ich war so nervös und habe dann mich entschuldigt. Oh, tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Die Entschuldigung kam besser an als die Musik und ist dabei geblieben. Also ich bin quasi von der malerischen, von der bildnerischen zur darstellenden Kunst. Das habe ich irgendwie vermischt.
Also du bist aus Versehen zum Komiker geworden, weil eigentlich wolltest du ernsthaft auftreten und man hat dich nicht ernst genommen, oder was?
Man hat mich immer noch nicht, ernst. Aber zum Glück darf ich jetzt hier mal darüber berichten und das offen bekannt geben. Nein, ich habe viel gemalt eigentlich immer schon. Früher so, als ich 12, 13 Jahre kam, dann die Seeleute in Emden zu mir und dann musste ich ihre Geliebten und so durfte ich dann zeichnen von einem kleinen Passfoto in groß auf großer Pappe oder kriegte ich dann 5er. Und da konnte ich schon einigermaßen zurechtkommen.
Ich meine, alleine vor einer Leinwand stehen ist so ziemlich das Gegenteil von vor 1000 Leuten auf der Bühne, oder?
Das ist dieselbe Herausforderung.
Na,
du malst ja nicht nur für dich, sondern du malst auch für jemanden, um das, um eine gewisse Akzeptanz zu erreichen. So ist es bei mir. Ich finde, wenn die Leute sich über das, was du gemacht hast, geschaffen hast, ein bisschen ratlos sind, mit einer Mischung aus Erstaunen und Achtung, das ist schon nicht unwichtig. Das kann man gut gebrauchen. Der direkte Kontakt mit dem Publikum ist so, du hast natürlich gleich die Bestätigung, ob was gut ist oder nicht. Du merkst an der Resonanz, oh, das war nicht so gut. Beim Bild kannst du auch noch korrigieren. Und ganz Schichten. Ich habe mich mit der Schichtenmalerei so ein bisschen würde ich sagen, überworfen, aber ich habe es betrieben. Das dauert, das ist sehr zeitintensiv. Du musst erstmal die fertige Leinwand musst du erstmal herstellen, musst den Kreidegrund herstellen. Da wird nur halbsaugen sein, nur saugen. Da musst du deine Zeichnung, deine Skizze darauf übertragen mit Rötel. Dann musst du, nehme ich einen kleinen Rotmalerpinsel und kürzer Tempera Umbra, also Temperafarbe, und zeichne diese Zeichnung nochmal nach, zum Beispiel ein Gesicht oder so ein Porträt. Das muss man sich jetzt vorstellen. Jetzt wird das Bild getönt, kriegt eine sogenannte Imprimitur. Das kann also Dammerfirnis sein, das ist dann grün mit Kramoxygrün oder Alizarin-Krabbler-Grot, wenn du Fleischfarben später erreichen willst, wenn die dominieren sollen. Und dann hast du wieder ein Tonpapier, ein gefärbtes Tonpapier. So sieht es dann aus. Darauf kannst du jetzt mit Eitempera und einem bestimmten Kremser, Titan, was, kannst du die Weißhöhung ansetzen, so Nasenspitze, Kinnspitze. Dann sieht es schon aus wie eine sprachentwickelte Fotografie. Und darauf legst du dann das Öl, teils deckend, teils lasierend, und kannst dann so stoffliche Unterschiede herausarbeiten, wie Wolle, Pelz, Seide oder Fleisch. Und das ist immer wieder ein neues Erlebnis, Schicht für Schicht. Du wirst wahnsinnig.
Es gibt das Gerücht, angeblich grundierst du deine Leinwände mit Ostfriesentee.
Richtig, das ist ein Scherz, oder? Das wollte ich nicht verraten, das sollte überraschend sein. Ja, das mache ich seit Udo Lindenberg, seine Bilder mit Liquarellen, mit alkoholischen Getränken da grundiert. Nehme ich Tee? Nein, das haben die alten Meister schon gemacht. Tee ist sehr haltbar.
Tatsächlich? Also es ist kein Scherz?
Nein, du kriegst diesen Patina-Effekt, dieses Gelbe. Und darauf lassen sie schöne Weißhöhen zeichnen. Siehst du, bei den alten Meister siehst du Zeichnungen von Ruben und was. Da siehst du immer diese Vorzeichnungen sind auf getönten Papier, meistens ist Tee.
Tatsächlich, Tee. Ja. Okay. Empfindest du das als Arbeit, wenn du malst?
Nein, ich habe noch nie. Wenn es Arbeit wäre, wäre es auch nicht so schlimm. Denn Menschen, die ich kenne, arbeiten, um zu arbeiten und vergnügen sich, um zu vergnügen. Ich vergnüge mich, um zu arbeiten, verbinde das miteinander. Und wenn das miteinander verschmilzt, das ist schon genau ein Idealzustand.
Also, du kennst das Wort Arbeit gar nicht, weil du.
Noch nicht.
Hörst du Musik beim Malen oder wie arbeitest
ja,
du dann?
Ja, ich habe da so einen Sender, der heißt Carb Radio. Da kannst du so ein bisschen einstellen. Nur Gitarre und Piano und das läuft und das unterstützt mich.
Okay.
Und es wirkt aus der Unterstützung sehr beeinflussend auf deine persönliche Ruhe plötzlich.
Du coverst aber dein ganzes Leben, also in der Musik, in den Texten, auch beim Malen.
Die Parodie ist ja für mich die aufrichtigste Form der Verehrung. Deswegen nutze ich das als kleine Vorlagen. Ich liebe diesen Wiedererkennungswert. Das ist das nicht von Manet oder Monet, der sehe ich da drin. Und plötzlich kommt ein Schwan um die Ecke gefunden und dann ein getarnter Ottifant, der auch sein Rüssel so biegt wie ein Schwan. Die beiden haben zusammen in dem Stil, die Stile zu übernehmen. Der einzelne Meister, das macht mir sehr viel Spaß. Sei es in der Popart oder sei es auch in der klassischen Malerei.
Otto Walkes heute im HR1 Talk. Und was du nicht weißt, es hören uns nicht nur die Leute am Radio zu, sondern jetzt in diesem Augenblick auch jemand, den du schon sehr, sehr lange kennst. Du erwähnst ihn so oft im Buch, dass wir ihn unbedingt dazu schalten müssen. Wer mag das sein? Hallo, Herr Überraschungsgast, guten Tag.
Ja, hallo. Wie geht's denn so?
Bernd.
Ja. Otto.
Ich hab dich an der Stimme erkannt. Dich gibt's noch?
Bernd Eilert, ein Autor der legendären Neuen Frankfurter Schule, Pardon, Titanic, vieles, vieles mehr. Und er hat an vielen, vielen Otto-Texten mitgearbeitet seit Jahrzehnten. Kann man sagen, Sie sind das Kleinhirn von Otto?
Das kann man sagen, das höre ich auch sehr gerne, stimmt nur nicht. Aber das macht ja eigentlich nichts, weil wir leben ja in dem Zeitalter, wo man nicht unbedingt den Beweis antreten muss für das, was man gesagt hat.
Das ist erstmal die Leber. Ein Leber, ein Groß, wo bleibt der Alkohol? Ich habe was zu tun hier, was ist denn los?
Also, wie wichtig ist Bernd Eilert für dich, Otto?
Ich weiß es nicht, er ist ja gar nicht da. Kann er so wichtig sein? Was macht er denn beruflich zurzeit? Aber er ist schon nicht unwichtig. Wir kennen uns ja schon, arbeiten schon über 40, 50 Jahre zusammen. Oder wie spät haben wir es jetzt? Bernd kommt ungefähr hin. Wir haben viele Filme, viele Tourneen, viele Fernsehshows zusammen gemacht und so. Wir sind uns nicht nur inhaltlich und menschlich näher gekommen, sondern auch, wie soll ich sagen?
Finanziell?
Hast du als Jugendlicher Pardon gelesen und Titanic und solche Dinge?
Zwangsläufig, ja. Das hat Bernd mir immer nach Hause geschickt. Das musst du erstmal lesen, bevor du mit mir redest. Nein, aber habe ich gelesen, ja. Titanic, Pardon, alle satirischen Blätter, die Leute rausgebracht haben. Das waren, glaube ich, die beiden Haupt.
Ja, es gab ja gar keine anderen. Ne? Also insofern
zu der Zeit
leicht. Wie mit den Fernsehprogrammen. Ne? Es gab praktisch, erst gab es eins, dann zwei.
Richtig, es gab das erste Fernsehprogramm. Als ich da eine Erto-Show hatte, da glaube ich, was hatten wir da für Quoten? Da war ja völlig Wahnsinn. Ich glaube, Sehbeteiligung 57% oder so. War ja sonst nichts anderes. Dadurch hast du so eine Wahnsinnspopularität plötzlich erreicht. Und dieser Anonymitätsverlust war schon heftig da plötzlich für mich, diese totale Veränderung.
Und Herr Eilert, Sie sind ganz oft dabei, wenn Otto auf der Bühne steht, sitzen Sie im Publikum und keiner weiß, der Kopf des Ganzen sitzt mit im Saal. Wie viele Otto-Auftritte haben Sie in Ihrem Leben schon gesehen?
Geschätzt?
Ich weiß es nicht. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich würde mal sagen, ob es schon im vierstelligen Bereich ist, weiß ich nicht genau, aber es dürfte sich dem langsam annähern.
Bestimmt. Und für Sie ist das immer noch spannend?
Für mich ist es wahnsinnig spannend, ja, weil jedes Publikum hat ja so seine Regung und jede Halle hat so ihre Vibrationen und Für mich war das Learning by Doing. Also ich glaube, wir hätten nicht so lange irgendwie diese Bühnenprogramme machen können, wenn nicht auch Otto, der es auf der Bühne mitkriegt und ich, der es im Zuschauerraum mitbekomme, diese Vibrationen auch irgendwie aufgezeichnet hätten. Nicht unbedingt schriftlich, aber im Kopf speichert man das und man lernt einfach, wie man am besten komische Texte einem Publikum zur Freude unterbreitet.
Und natürlich die Dramaturgie, die wir gemeinsam entwickelt haben. Danach, vorher und da muss jeder Abend irgendwie anders gestaltet. Man lernt jeden Abend wieder aufs Neue, so ein Abendprogramm zu absolvieren.
Und wenn wir perfekt sind, hören wir auf.
Genau. Das ist noch eine lange, lange Reise.
Ich hoffe, ihr seid noch lange nicht perfekt.
Ich hoffe auch.
Also, das war jetzt kein Kompliment, aber es macht schon nichts.
Also, worauf achten Sie, wenn Otto auf der Bühne steht? Worauf achten Sie da genau?
Auf das Outfit.
Aufs Outfit.
Ob der Hosenschlitz geschlossen ist zum Beispiel, ob die Schuhbänder zu sind.
Körperhaltung und so weiter. Jeder Schritt ist genau durchdacht. Geht nochmal nach links, geht nochmal nach rechts, schaut bitte nach links. Nein, schaut doch da nicht hin. Bloß beim Film meistens.
Ja, beim Film ist es ja schrecklich. Aber auf der Bühne ist es ja so, da kommt es eher darauf an, erreicht der Künstler diesen Schwebezustand, in dem er selber nicht mehr genau weiß, was er tut, aber eigentlich nichts mehr falsch machen kann. Das ist der schöne Moment.
Ist nicht einfach, diesen Punkt zu erreichen.
Ja, dann erreiche ich den im Publikum eigentlich auch und der Rest des Publikums folgt und da muss man auf gar nichts mehr achten, weil dann kann ja nichts mehr schieflaufen, denkt man, bis dann irgendwie ein Mikrofon anfängt zu knacksen oder eine Gitarrenseite reißt oder
was auch immer. Das bestimmte Zwischenrufe den Abend auch ein bisschen.
Och, Zwischenrufe sind da eigentlich immer sehr nett. Ist doch schön, das wenn stimmt, man mit dem Publikum mal reden kann.
Mhm. Bernd Eilert, unser Überraschungsgast für Otto. Bleiben Sie noch in der Leitung?
Ja, das ist für die Überraschung. Vielleicht können wir dich auch mal persönlich kennen.
Wir können ja mal telefonieren.
Ja. Bleiben Sie noch in der Leitung. Nach den HR1-Nachrichten reden wir weiter. Zum Beispiel über euren legendären Auftritt bei Wetten, dass.
Aha. HR1 Talk.
Jeder kennt ihn. Seit Jahrzehnten ist er präsent. Auf der Bühne, im Fernsehen, im Kino, die Otto-Show im ZDF, Otto der Film, die Sieben Zwerge. Als Synchronsprecher hat er gerade schon erwähnt, ist er auch am Start. Ice Age, das lispelnde Faultier. Sid, was magst du an Sid?
Am Sid, den habe ich ja nur 12 Jahre gesprochen und ich habe es geschafft, dass diese Person Otto mit diesem Wesen verschmilzt, so eine Einheit wird, dass die Leute nicht sagen, da ist ein Faultier, das wird von Otto gesprochen, sondern das war Otto, war das Faultier. Wir sind miteinander verwachsen. Das haben die Amis auch gespürt. Deswegen haben sie mich auch sehr, sehr unterstützt. Ich durfte immer alles machen. Wurde gesagt, filmisch bestimmte Sachen, darauf wurde sogar hinarbeiten, bestimmte Bewegungsabläufe oder Geräusche und so weiter. Aber hat mir da sehr viel Freiheit gelassen. Manny Diego. Sid? Ja. Du bist doch so intelligent. Ja. Kannst du auch Französisch? Ja. Bilde mal einen Satz mit dem Begriff Boulevard. Bei Melken wurde dem Melker klar, dass die Kuhn Boulevard. Und solche Geschichten. Konntest du immer wieder anwenden. Das macht doch wieder Spaß. Ich habe es ja auf der Bühne auch benutzt und so weiter. Du benutzt es heute noch. Und jetzt kommt der Grinch dazu. Der Grinch. Der kommt jetzt Weihnachten in die Kinos. Und das wird eine große Überraschung werden, weil das plötzlich ein gegensätzlicher Charakter ist. Der will ja ein bisschen eigentlich bösartig im Grunde. Aber letzten Endes läuft er sich doch als gut. Herzlich und weichherzig und so weiter.
Über den Grinch reden wir gleich auch noch. Du hast in diesem Jahr deinen 70. Geburtstag gefeiert. Ich frage mich, wie alt ist eigentlich der Ottifant?
Weiß ich nicht. Der hat mich schon verfolgt, das kleine Junge. Ich habe ja in der Schule schon gezeichnet. Der Ottifant ist eigentlich das Resultat eines missglückten Selbstporträts.
Echt?
Ja, ich habe versucht, mich von der Seite zu zeichnen, so ein Profil. Das weiß ich damals noch. Und da ist mir nicht richtig gelungen. Die Nase war zu lang, die Proportion der Ohren stimmen, die war viel zu hoch angesetzt. Und dann habe ich dann das so korrigiert. Die Nase hat etwas länger gemacht, zum Rüssel geworden, 4 Beine noch drunter gemacht und den Körper abgerundet. Und da war so ein kleiner Elefant, den habe ich dann Ottifant genannt.
Schon als Kind?
Ja.
Also der Ottifant ist auch schon locker 60 Jahre.
Bestimmt.
Tatsächlich?
Ja.
Gleich kommt was Neues für dich, der HR1 Fragebogen. Vielleicht machst du den ja auch zum Kult. Der kommt jetzt.
HR1 Talk.
Otto Walkes, unser Gast im HR1 Talk. Jetzt kommt der süße kleine HR1 Fragebogen. Auch dein alter Kumpel Udo Lindenberg hat den vor ein paar Jahren mal ausgefüllt. Ihr wart tatsächlich WG-Kumpel. Wie lange habt ihr
zusammen? Wir haben viele Jahre zusammen gewohnt, Udo. Marius Müller-Westernhagen und ich in der Villa Kunterbunt, die sogar jetzt verfilmt werden soll. Von Netflix war das Angebot, 23 Folgen, völlig wahnsinnig. Aber so viel Zeit haben wir leider nicht. Und so viel Zeit haben wir auch nicht da verbracht. Aber das war eine gute Zeit, ja. Da war quasi parallel die Gründung der Hamburger Musikszene. Wir waren immer, haben ja viel zusammen Musik gemacht, auch zu Hause. Und das war schon sehr anstrengend, mit Udo Lindenberg, der um 4 sein Schlagzeug aufbaute, weißt du. Und ich dann, Schnauze!
Und du wolltest schlafen und Udo wollte Musik machen? Ja. Komm, das stimmt jetzt auch nicht, oder?
Na, ich bin dazu gekommen, dann haben wir gemeinsam gearbeitet. Aber trotzdem, am Anfang denkst du, wenn du aufwachst, plötzlich um 4 Uhr, duf, 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 Wahnsinn und Genie, Schnauze! So lief das damals ab.
Gut, dann darfst du jetzt den Fragebogen ausfüllen, den Udo vor ein paar Jahren auch schon ausgeführt hat. Der HR1-Fragebogen.
Ausfüllen?
Mündlich natürlich.
Ach so, ja, du musst mir aber die Zeit lassen.
Genau, keine Eile. Mein schönstes Privileg als Otto ist?
Mein Gesicht.
Meine schönste Reise war?
Ich bin eigentlich gerne in Hamburg. Ich reise gern nach Emden, Ostfriesland. Das ist meine schönste Reise, wenn ich sie selbst unternehmen darf. Ganz alleine mit dem Auto, über die Nebenstraßen, über die Fähren, bis ins friesische Heimatland. Das ist immer meine schönste Reise, egal zu welcher Jahreszeit.
Stolz bin ich darauf.
Dass es immer noch so toll funktioniert, dass die Leute immer noch kommen und sich freuen, wenn sie mich sehen, größtenteils. Und darauf kann ich eigentlich sehr stolz sein.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Keine Ahnung. Ich esse leider keine Butter.
Von meinem Sohn habe ich gelernt,
wie man einen Vater als peinliche Person bezeichnen kann.
Ich meine, jeder Sohn sagt irgendwann mal, Papa, du bist peinlich.
Ja, der sagt das auch. Ich sagte, Papa, du bist nicht. Und er saß unten im Keller, das weiß ich doch. Und dann bin ich da runter, es war 14. Und seine Freundin saß noch und ich wollte ein bisschen angeben, kam da runter, haha. Und machte, und dann, Papa, du bist peinlich. Und jetzt mittlerweile, jetzt ist er 30, jetzt runter, Papa, komm mal runter, ja. Und mach mal den Otto-Gang. Ich gehe runter, haha. Und er, danke, das reicht, kannst wieder hochgehen. Die Zeit hat sich ändert. Das habe ich von meinem Sohn gelernt.
Super. Glück bedeutet für mich.
Glück bedeutet für mich, das ist mein lieben Augenblick, wie ich es führe, den Spaß, den ich zur Zeit habe und diese positiven Gedanken, die mich immer so begleiten.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass ich noch keinen politischen Posten bezogen habe.
Dann würde alles besser werden wahrscheinlich.
Wer weiß.
Ja, ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Mit meiner Ex-Frau, mit der zweiten Ex-Frau, mit der dritten Ex-Frau, mit all meinen Frauen.
Okay, das wird ein langer Abend?
Vielleicht wird es ein kurzer, vielleicht wird es lang. Kommt darauf an, was ich zu sagen habe. Ich bin ganz, ruhig in der Ecke und höre mir das mal an. Nein, aber das wird sicher ein bunter Reigen.
Mein Lieblingsessen?
Lieblingsessen? Ich esse eigentlich alles gerne.
Okay.
Ja.
Lapskaus?
Ja, gibt Momente, schmeckt mir sogar Lapskaus, wenn ich Hunger habe.
Ich dachte, der Käse liebt das.
Kennst du, wie die Frau sagt, ich kann nicht kochen, Liebling. Ja, das macht nichts und so. Ach, ist nicht so schlimm. Aber ich kann nur Schwarzwälder Kirsch und Lapskaus. Aha. Und was war das gestern Mittag?
Okay, der Glaube?
Ich leide an einer Glaubenskrise. Ich glaube nämlich, dass ich hier gleich keinen Tee mehr bekomme. Kann ich mal was bestellen?
Tee kriegen wir gleich. Gut. Der HR1 Fragebogen, ausgefüllt von Otto Walkes. Vielen Dank. Otto Walkes im HR1 Talk und uns auch noch Bernd Eilert zugeschaltet, sein langjähriger Autor und Begleiter. Diese Geschichte hier, die beschreibst du auch in deinem Buch. Als Wetten, dass einmal aus Emden kam, saß Otto auf dem Sofa, er redete den ganzen Abend Ostfriesisch und Bernd Eilert war sein Simultandolmetscher. Wie hat das funktioniert?
Naja, das hat so funktioniert, dass Otto ein Ostfriesisch geredet hat, das selbst in Ostfriesland nicht verstanden wird. Und ich habe es natürlich auch nicht verstanden. Und ich habe halt synchron übersetzt, habe mich bemüht, ernst zu bleiben.
Wer waren die Gäste? Peter Weck, Lagerfeld?
Lagerfeld saß direkt neben dir. Ja, ich weiß, dass man irgendwie mit seinem Pferdeschwanz spielen durfte. Er hatte wenig dagegen. Und dann saß Gottschalk auf der anderen Seite, der ja frisurlich auch nicht so uninteressant ist. Und so kam irgendwie eine recht lockere Stimmung zustande, die nur durch diesen strengen Übersetzer, der sich durch nichts irgendwie aus der Ruhe bringen ließ. Da waren auch die üblichen Übersetzer-Gags dabei. Wenn eine lange Antwort kommt, sagt man nur ja. Und wenn eine ganz kurze kommt, gibt man eine sehr lange Übersetzung. Aber Gottschalk war damals wirklich sehr souverän. Ja, also der hat, es gab keine Probe, es gab keinerlei Absprachen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Der hat einfach gesagt, ja, macht halt, gell. Der war immer froh, wenn er wenig zu tun hat. Der war schlecht vorbereitet und da hat man das nicht so gemerkt.
Das heißt, das war gar kein echtes Ostfriesisch, was du da gesprochen hast.
Oder? Das war schon, es war doch da familiär Friesisch. Das ist eben so wie es in der Familie gesprochen wird. Das habe ich verstanden,
Okay.
Und so weiter. So ging es dann, hat er ein bisschen Verständnis geheuchelt. Aber sonst war es schon so sehr, sehr plattdeutsch und wird nur von ganz wenigen Ostfriesen verstanden.
Ja, ich bin ja nicht aus Ostfriesland, insofern kann ich das ja gar nicht verstehen, weil die Ostfriesen lassen ja niemanden teilhaben an der Schönheit ihrer Sprache.
Aber sie sind doch aus Oldenburg, oder nicht? Ist das nicht dasselbe für mich?
Jetzt sagen Sie nichts Falsches. Wenn die Sendung in Oldenburg gehört wird, würde man mich erschlagen, wenn ich jetzt sagte. Aber nein, da liegt noch das Ammerland dazwischen. Das ist unser Puffer gegen Ostfriesland. Aber trotzdem überschreiten immer wieder Ostfriesen die Grenze und werden auch innerhalb von Oldenburg gesehen.
Apropos Puffer, können Sie mir sagen, wie ich aus dem Modell rauskomme? Ja, benutzen Sie doch den Auspuff.
Also das heißt, Ostfriese und Oldenburger Land sind zwei ganz verschiedene Volksstämme. Da wollen wir jetzt
völlig verschieden.
Okay.
Ja, klar.
Okay.
Das würde den Rahmen der Sendung sprengen, wenn wir die Unterschiede herausarbeiten wollen.
Okay. Also auch da ist wieder so ein Abend, das war ja dann eben nicht geprobt. Das kann man ja nicht proben.
Nein, das war nicht geprobt. Das wusste ja auch keiner, da war die große Überraschung. Überraschung für mich selbst ja auch. Ja. Weil ich ja, wir sagte, Bernd, weißt du was, Bernd, ich werde Plattdeutsch reden und du wirst übersetzt. Kann ich nicht. Du hast dich erst geweigert.
Ich habe mich geweigert. Ja. Ich war auch ein bisschen überfordert, habe ich mich gefühlt. Das ist doch klar. Ich meine, das kann so schief gehen und so peinlich werden. Und dann musst du den Kopf hinhalten. Das hat mich dann getröstet. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache es. Mich sieht ja keiner. Ich sitze in der Kabine.
Okay. Und die ersten großen Fernsehshows, die waren auch ungeprobt?
Das weiß ich nicht. Das war ja ein Redakteur des WDR, Rolf Spinnrads.
Ja, das war ungeprobt. Das wurde live, diese Dreiviertelstunde, haben wir besprochen. Ich habe Material zusammengesammelt, habe es einmal vorgetragen, um die Kameraeinstellung zu haben, und dann habe ich es durchgezogen. Und dann ist es einfach so gesendet worden.
Raw. Ja, Otto ist eh kein großer Freund der Probe. Er spielt die Sachen an und sagt den Leuten, was er ungefähr machen will. Aber ich finde es ja auch. Also ich meine, dieser Charme der ersten Nacht, der geht dann verloren irgendwie.
Richtig.
Habt ihr damals Gottschalk zur Verzweiflung gebracht mit der Nummer?
Nö, eigentlich... Ja,
den konntest du nicht verunsichern, der war einfach zu souverän immer.
Ja, du hast ihn ein bisschen verunsichert, weil du immer außerhalb des Bereichs der Kamera rumgeturnt bist.
Naja, weil ich dann auch ein bisschen tätig wurde, Karl Lagerfeld so ein bisschen...
Ja, und außerdem war glaube ich, die Saalwette war das...
Ach ja, da war eine Saalwette, dass ich wette mit Ihnen, dass Sie es nicht schaffen, sämtliche Mitglieder von Ottos Abitursklasse hier auf die Bühne zu bringen.
Ich glaube, es ging nur um 10.
Ja, 12 Leute, ja, sollten da kommen. Und top, die Wette gilt und so weiter. Und dann am Schluss waren da 500, aus der Elfen sich da unversammelt. Und alle Platten,
ich sag,
alle standen sie da. Und ich sag, und ich musste allen sagen, ja, ich musste ja bestimmt, konnte ich als Nüter hinstellen. Ja, ja, eine Klasse, große Klasse, ja.
500 Leute.
Moin, was machst du denn hier? Moin, Tschechke. Ja, ich bin doch dann, hab doch mit die Abitur gemacht. Ja.
Otto Walkes und Bernd Eilert über den legendären Auftritt bei Wetten, dass. Vielen Dank, dass er das zusammen erzählt hat.
Schöne Erinnerung.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Otto Walkes. Kürzlich hat Otto zu seinem 70. Geburtstag eine große Otto-Biografie vorgelegt. Wir verschenken jetzt 3 handsignierte Exemplare der Otto-Biografie. Über 400 Seiten. Wie lange hast du daran gearbeitet?
400 Tage.
400 Tage?
Nein, ziemlich lange. Ein paar Jahre habe ich schon gebraucht. Und ich musste, habe ein sehr ereignisreiches Leben geführt. Und da ist schon viel, immer kleine Notizenzettel und alles, was ich so zusammensuchen musste.
Und es ist eben nicht nur das Jagen von Gag zu Gag, wie man es erwarten könnte, sondern es zeigt sich auch von der ernsthaften Seite.
Ernsthaft nur nicht gerade, aber von dem, was ich wirklich erlebt habe, ob es ernst war. Ich lache ja heute darüber, so ernst kann es nicht gewesen sein. Aber es gab schon schwierige Momente.
Ja, zum Beispiel schreibst du selbst, dass du dich als harmoniesüchtig empfindest.
Das ist aber lustig, dass der kleine Otto harmoniesüchtig ist, das freut uns ja alle.
Ich meine, Harmonie ist doch was Schönes, wo ist das Problem?
Harmoniesüchtig bin ich, Harmonie ist doch was Schönes.
Ja, und harmoniesüchtig, wie zeigt sich das?
Dass ich immer gerne Bestätigung suche und Leute und Akzeptanz und mich darüber freue.
Okay.
Das ist wie eine Droge, das ist meine Droge. Ich rauche nicht drin, ich bin nur harmoniesüchtig. Ist auch herrlich. Muss mir merken, das gefällt mir ganz gut.
Gut, jetzt also anrufen. Wir verschenken 3 handsignierte Bücher von Otto Walkes. Kleine Quizfrage. Was nehmen wir denn als Quizfrage? Haben wir schon gesagt, wie alt du warst, als du Gitarre gelernt hast?
Oder wie heißt, oder? Dieser, wie heißt dieser Vogel?
Okay.
Und die Antwort muss lauten?
Ja,
Walter.
Walter.
Also, nein. Ach so, Sie meinen den Nachnamen, den weiß ich nicht.
Wir machen Folgendes. Als erstes hat er nicht Gitarre gelernt, sondern ein Instrument, das auch schon 6 Saiten hatte, aber ein bisschen kleiner ist als eine Gitarre. Du hast es erwähnt.
Nein, das ist auch eine gute Frage. Was ist denn mit, wie geht die Zeile weiter? Angeklagter, ihn wird zur Last gelegt, sie hat den Mast gesägt. Jetzt kommt. Ich habe nicht an den Mast gesägt, ich habe nur mit dem Ast gefegt. Da habe ich mich mit Hast bewegt und das hat wohl den Gast erregt und der hat den Mast zerlegt. Sie haben aber bei der Polizei nicht von ihm ganz andere Angaben gemacht. Ich zitiere wörtlich, ich habe diesen Gast zersägt, weil er sich auf den Quast gelegt. Doch wer gefälschten Zaster prägt und Schuhe aus Alabaster trägt, verdient, dass sie an dem Messer schlägt. Das haben sie doch gesagt. Herr Zeuge, können Sie das bestätigen? Nee, das war anders. Ich hatte mich zur Rast gelegt und mich mit einem Quast gepflegt, der war schon einmal Bast zersägt, der weiß, und wie geht's jetzt weiter, dass das keine Hast verträgt.
Wow.
Das wäre die Lösung.
Das war die Lösung.
Das wäre die Lösung gewesen, aber wir können was sonst machen. Wir können, stammt der Mensch vom Affen ab, stumpft das Kind beim Gaffen ab. Macht die Frau beim Schaffen schlapp. Wie lange ist ein Giraffengrab? Wo werden die Karaffen knapp? Schafft der Papst die Pfaffen ab? Legt man im Bett die Waffen ab? Was tun, wenn ich ihn schlafen hab? Bitte beantwortet diese Frage.
Ich glaube, wir bleiben bei der Frage, wie hieß das Instrument, das er als allererstes gelernt hat? Jetzt anrufen 0800 155 4x1 oder per E-Mail an hr1.de. Und jetzt der nächste Musikwunsch. Du hast dir Falco gewünscht mit Amadeus.
Oh, please.
Ja?
Ja, ich habe das früher sogar mal. Das habe ich sogar Falco. Ich musste ja von ihm persönlich die Genehmigung holen, diesen Song zu parodieren für mein Hänsel und Gretel Märchen. Es war 1860 und das war im Wald. Sie war eine Knusperhexe und war tierisch alt. Sie war ein Patissier, das war ihr Lebenszweck. Und was dabei herauskam, war abpeppiges Gebäck. Sie war ein Superstar, sie war so populär. Sie wohnte im Knusperhaus, because das hatte Flair. Sie backte exquisit, sie war ein Backidol. Und alles ruft noch heute Kammer und eine backte Pfefferkugel, Pfefferkugel, Pfefferkugel.
Und was hat Falco dazu gesagt?
Ja, mach's doch bitte, bitte drum. Kein Problem.
Okay, das Original. Amadeus für Otto Walkes. Der HR1 Talk mit Otto Walkes und es ist uns auch noch Bernd Eilert zugeschaltet, der Autor von der Neuen Frankfurter Schule. Man kennt ihn von Pardon, Titanic und vielen anderen. Robert Gernhardt, Pitt Knorr, Bernd Eilert, das sind wichtige Autoren gewesen für Otto. Aber es lief nicht so, dass da wird ein Manuskript geschickt und Otto holt erstmal den Nein-Abgelehnt-Stempel raus.
Nein, es war ein Zusammenarbeit. Es basiert auf einer Zusammenarbeit. Wir haben es getroffen in Frankfurt, in einer konspirativen Wohnung von Robert Gernhardt. Und da saßen wir zusammen über Kreuz und dann wurden da Drehbücher ausgedacht. Man hat das Recht, in jeweilige Richtung zu denken und wurde nicht dadurch verurteilt, wenn der Gedanke zu abstrus war. Stimmt's, Bernd?
Ja, das war ganz wichtig, ja. Dass keiner Angst haben musste, sich zu blamieren. Also man hat ja wirklich manchmal schießen einem Sachen durchs Oberstübchen, deren man sich eigentlich schämen musste, aber da durfte man das aussprechen und manchmal hat sich eben herausgestellt, dass aus den abwegigsten Sachen dann die hübschesten Geschichten geworden sind und diese Erfahrung hat einen beflügelt und es ging eigentlich immer weiter. Wenn man die anderen nicht davon überzeugen konnte, dass das komisch ist, dann konnte man davon ausgehen, dass auch jemand im Publikum das nicht besonders komisch finden würde, dann konnte man es gleich wieder vergessen. Also man hatte die erste Referenz praktisch.
Man darf natürlich nicht vergessen, ihr wart Vertreter der Hochliteratur.
Und sind wir das, immer noch.
Naja, einige leben ja nicht mehr. Aber als Vertreter der Hochliteratur musste ich das Material ein bisschen massenkompatibel machen.
Ja. Also viele Gags von Otto, die heute alle kennen, sind ursprünglich mal produziert worden als Mini-Hörspiele im Hessischen Rundfunk und da tief nachts gesendet worden. Also ursprünglich waren ja viele Ideen schon eher so ein Nischenhumor gewesen, oder?
Absolut. Also ich weiß gar nicht, ob jemand das gehört hat damals, aber...
naja, aber Bernd, aber du musst doch zugeben, parallel zur gesellschaftlichen Veränderung hat sich auch der Humor verändert. Der Nonsens war plötzlich eben wie gesagt, massenkompatibel und so weiter und ja. War plötzlich salonfähig. Ja?
Ja, das war eine schöne Zeit, ja. Dass man wirklich machen durfte, was man wollte und durch diese Freiheit völlig ohne Schere oder ohne Hobel im Kopf sich Sachen ausdenken konnte, die eigentlich sehr, sehr minderheitenaffin waren. Die wurden dann aber durch Otto, wenn er sie vortrug, und er trug sie mir etwas anders vor, als sie mal gewesen waren, wurden sie tatsächlich massenkompatibel. Ich weiß nicht, wie das passiert ist.
Das heißt, er war ein Glücksfall für die neue Frankfurter Schule. Plötzlich stellt man fest, da kann man ganze Hallen mitfüllen.
Naja, es hat uns alle gelehrt, dass man auf das vertrauen sollte, was man selber komisch findet und nicht jetzt irgendwelchen Mustern folgen soll oder irgendwelchen Vorbildern, irgendwelche Zielgruppen anpeilen sollte.
Auf keinen Fall zielgruppenorientiert.
Nee, und das war wichtig.
Mit dem Humor in Deutschland ist das so eine Sache. Jede Generation hat so ihre eigenen Komiker. Als erstes fällt mir Heinz Erhardt ein, Loriot. War das so ein Vorbild?
Auf jeden Fall. Von der Dramaturgie. Früher hat er die Cartoon-Serie moderiert. Ne?
Ja.
Und das war da für mich natürlich interessant. Zeichentrickfilme, Zeichenserie, Comics und so weiter. Dort bin ich erst auf Loriot gestoßen. Er war schon vorbildlich. Sein Timing war schon. Ich habe ja mit ihm auch gemeinsam schon mal einige Abende veranstaltet. Da wurde genau abgemessen, wie weit das Mikrofon vom Sofa entfernt sein muss, in schrägen Schritten und so weiter. Das war schon sehr, sehr, auch beim Drehen natürlich, sehr, sehr akkurat.
Ja, das ist auch eine interessante Mischung. So ein Perfektionist, der galt ja zumindest als Perfektionist und jemand, der alles andere ist als ein Perfektionist. Das müsste eigentlich funktionieren. Aber zu spät.
Und Heinz Erhardt. Ist Heinz Erhardt für dich ein wichtiges Vorbild
gewesen? Auf jeden Fall.
Vorbild gewesen?
Meine Anfangszeit, wir haben eine Studie und habe ich versucht, was ist gerade komisch in Deutschland? Und Heinz Erhardt ist besonders komisch. Und sein Buch hat mir sehr gut gefallen. Ich habe das Buch mehrmals gelesen, viele schöne kleine Geschichten. Einsam irre ich durch die Gassen, durch den Regen, durch die Nacht. Warum hast du mich verlassen? Warum hast du das gemacht? Nichts bleibt mehr, als mich zu grämen. Gestern sprang ich in den Bach, um das Leben mitzunehmen. Doch der Bach war viel zu flach. Einsam irre ich durch den Regen und ganz feucht ist mein Gesicht. Nicht allein des Regens wegen. Nein, davon alleine nicht. Wo bleibt Tod in schwarzem Kleide? Wo bleibt Tod und tötet mich? Oder besser noch uns beide? Oder besser erstmal dich? So, das waren solche kleinen Geschichten zu der Zeit. Das war ganz lustig. Und das hat mir auch gut gefallen. Und habe ich dann ein paar Sachen von ihm auch vorgetragen. Das kam gut an. Ich sagte, das ist eine gute Marschrichtung.
Ja, ich fand auch von Heinz Erhardt konnte man auch lernen, dass so gutes Material eigentlich nicht so diesen großen Druck braucht. Er hat es ja immer sehr schüchtern verkauft und so, als ob es ihm selber etwas
kam mir sehr entgegen, kam mir sehr entgegen.
Und da bist du ja dann ganz anders in deiner Komik. Also das ist dann so der große Unterschied, das Gediegene, das Bürgerliche, sowohl bei Loriot als auch bei Erhardt. Und dann wurde es wilder, ja? Passte das zur Zeit dann besser? War das der Grund für den Riesenerfolg in den 70ern?
Das war einfach nur die Aufrichtigkeit einer gewissen Performance. Nicht, dann nicht zielgruppenorientiert hier auf der Bühne zu stehen und das will ich jetzt erreichen, und sondern habe es auch mich zukommen lassen.
Ja, es gab Berührungspunkte mit Monty Python, richtig, die auch so ins Groteske gearbeitet haben. Oder vorher Jerry Lewis, der halt doch einige zeitlose Nummern kreiert hat und eben auch als Körperkomiker.
Großes Vorbild war, ja.
Bernd Eilert von der Neuen Frankfurter Schule. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben
und Bernd,
ein bisschen
schön,
hinter die Kulissen haben gucken lassen.
Das hat mich echt überrascht, das habe ich gar nicht erwartet. Mich wirklich überrascht. Das war die HR1, du, da will ich gut drauf mit Überraschungen.
Ja, herrlich ist es hier, Kekse über Kekse.
Herzlichen Dank.
Tschüss, Bernd.
Ciao.
Der Autor Bernd Eilert von der Neuen Frankfurter Schule. Gleich reden wir nochmal weiter mit Otto Walkes in HR1.
HR1 Talk.
Otto Walkes im HR1 Talk. In diesem Jahr hast du deinen 70. Geburtstag gefeiert. War das ein großes Fest oder eher familiäre Feier?
Ich war kein großes Fest geplant. Das sollte eine familiäre Feier werden. Und man hat mich ins Rathaus zitiert und mit einer kleinen Gruppe. Hatte ich so ein paar Gäste, 50, 60, 70 Leute. Und dann haben wir da gemütlich getrunken und so weiter. Dann habe ich eine Pommes-Fritz-Bude zur Verfügung gestellt. Also eine Würstchenbude auf dem Markt und eine Bierbude, sodass jeder so saufen konnte ab 11 Uhr und frei trinken und freie Würstchen habe ich dann zur Verfügung gestellt. Und dachte, wenn ich nachher mit Mitternacht wird, wollten ja reinfeiern, dann gehe ich runter und mit meinen 30, 40 Freunden werde ich dann unten gemütlich da das Fest feiern. Und da hat man mich gewarnt, du kannst jetzt nicht rausgehen. Wieso, was ist denn los? Schau mal, du mal kommt, da drüber geguckt, da sind Tausende von sämtlich aus Friesen wohl zusammengekommen, weil das Freibier muss wohl alle angelockt haben, oder ich weiß es nicht. Okay. Und dann habe ich mich auf den Balkon gestellt, da kam ich mir vor, so wie Bayern München oder so, wenn die ihre Meisterschaft feiern. Und dann singen die tatsächlich alle Happy Birthday. Und da habe ich wirklich ein Gänsehaut bekommen.
Und danach den Friesenjong.
Ich sehr gehört. Ja? Und dann nach dem Friesenjong. Bin ein kleiner Friesenjong und ich wohne hinterm Teich. Ja.
Du wirkst im Traum nicht wie 70 Jahre. Hast immer noch diesen Lausbuben-Charme, dieses Lachen. Wie hältst du dich fit?
Eigentlich nicht. Positive Denkweise, ein bisschen Bewegung.
Machst du Sport?
Soll ich?
Jetzt ich's. Genau.
Wenn es verlangt wird, von mir mache ich Sport. Ich laufe, ich mache alles zu Fuß, mache alles mit dem Fahrrad, spiele ab und zu mal Tennis, renne herum, fahre Rollschuh, gehe schwimmen, bin eigentlich ziemlich aktiv.
Was ist dein gefühltes Alter?
Wie spät haben wir es jetzt? Darauf kommt es immer an. Habe ich mir bisher noch keine Gedanken darüber gemacht, um mein Alter, ob du es glaubst oder nicht. Aber ich habe gedacht, ich schaffe mein 30. Lebensjahr, werde ich noch schaffen und dann kann ich langsam abdenken. Aber ich bin ja immer noch da, merkwürdigerweise.
Also, dann schauen wir kurz nach vorne. Am 13. Oktober kommt er nach Frankfurt zu einer Lesung auf der Buchmesse.
Richtig, ja, das wird die große Herausforderung. Ich bin schon sehr gespannt.
Okay.
Hoffentlich kommen nicht so viele, dann wird das mir so anstrengend.
Was für Pläne hast du noch für dieses Jahr?
Na, dieses Jahr habe ich jetzt, den Grinch synchronisiert, da kommen jetzt in die Kinos, da muss ich noch eine Promotion-Tour machen durch die Kinos.
Okay.
Dann bereite ich gerade einen Film vor, der im Frühjahr produziert wird und dann Weihnachten 2019 in die Kinos kommt.
Weihnachten 2019, ja, was wird das werden?
Das wird eine Verfilmung einer alten englischen Serie, Catweasel. Und ich spiele jetzt Catweasel dann, ja.
Catweasel, in echt oder
in
als?
In echt, in echt. Ja, okay. Ich spiele das mit dem Frosch, ja.
Okay, diese ganze Synchronarbeit ist ja auch richtig harte Arbeit, weil man unglaublich präzise sein muss.
Na, das kommt immer auf den Regisseur an. Ich habe den Frank Schaff gehabt in Berlin, der ist ja unglaublich einfühlsam und ich habe mich in seine Hände begeben, der hat mich dann gesteuert und gibt mir Gefühl, oh, das war nicht so gut, mach noch ein bisschen laut. Ja, das mehr Gefühl, wird nicht so lang. Ja, oder so ungefähr. Und immer, ja, jetzt stimmt's. So ungefähr. Es ist sehr, sehr schwierig. Damit geht man Sekunde und Schnipsel vor, weil es sind so 1000 Takes, dann sitzt du da eine Woche lang in der Dunkelkammer wie in Einzelhaft.
Ja.
Und das ist das Schwierigste. Wir sind nachher immer völlig geschafft.
Und vor allem, wo du so lange den Sid synchronisiert hast, man kennt deine Stimme als Sid.
Ja, Sid war ja.
Und der Grinch muss natürlich dann anders sein. Ne?
Der muss ganz anders sein. Ganz anderes Timing, ganz anderes Tempo und ganz andere Stimmlage. Ja. Ich werde ihn Weihnachten stehlen. Und Sid würde sagen, das ist aber nicht nett von dir. Einen schönen Abend von dir noch und alles, alles Gute. Auch unsere Hörer an H1.
Gut, Otto, herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Der Grinch hat Weihnachten gestohlen, ne? Das ist die Geschichte, die Weihnachten
gestohlen hat. The Grinch who stole Christmas, yes, that's it. Nicht uninteressant, das ist so eine kleine Abwandlung von Gut und Böse. Einsamkeit und Gemeinschaftsgefühl. Sehr emotional. Passt vielleicht in die Zeit.
Es hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat, dass du dir so viel Zeit genommen hast, bei uns im Studio vorbeizukommen.
Sehr gerne, aber die Überraschung mit Bernd Eilert ist euch gelungen.
Das habe ich nicht erwartet. Das freut mich sehr. Am Schluss ist es üblich, aber du hast jetzt schon so viel auswendig aus. Eigentlich ist es am Schluss üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Habe ich doch die ganze Zeit.
Hast du die ganze Zeit, ja, da können wir dich da entlassen.
Ich kann euch nochmal den Getränke so. Faber, Krönung, Deinert, Lila, Grappa, Calvados, Tequila, Asbach, Urlt, Spätburgunder, Wermut und Pernod. Williams, Birken, Dujardin, Hennessy, Remy, Martin, Fernet, Branca, Unterberg, Portwein und Bordeaux. Johnny Walker, Jägermeister, Amaretto, Kellergeister, Scharlachberg und Doppelkorn. Das Ganze jetzt nochmal von vorn. Wir haben Grund zum Feiern. Da kann der laufen, doch wir können saufen. Wir haben und so weiter.
Super. Dankeschön. Otto Walkes, vielen Dank. Schönen Sonntag noch, wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen. Oder weiterempfehlen wollen. Es gibt es auf hr1.de als Podcast.
Ach, gibt es?
Ja, und natürlich in der ARD Audiothek.
Ja, da kann ich mir das ja auch anhören.
Ja, bitte, hören wir uns zusammen.
Toll, was die Technik heutzutage alles fertig bringt.
Mein Name ist Uwe Bernd. Wir beide wünschen schönen Sonntag. Tschüss.
Schönen Sonntag.
HR1. Genau meins.